Urlaub. Also habt auch ein wenig Mitleid mit uns Rentnern. Ja. Wir haben ja zurzeit so eine Bibellesegruppe, wo wir uns durch das Alte Testament manchmal etwas mühsam durchringen und aber auch ja, immer wieder neue Dinge entdecken. Und was jeder bestätigen wird, der dabei ist, ist das, dass in Israel, also in der Geschichte Israels, dass es da chaotische Zeiten gab. Besonders die Zeit, als die Richter regierten und es noch keinen König in Israel gab. Und der letzte Satz des Buches Richter, könnt ihr auch mal lesen, aber nicht gerade so kurz vorm Schlafen gehen, also schon ein bisschen herausfordernd. Der letzte Satz des Buches fasst die Zustände in einem Satz zusammen. Da heißt es, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Also könnte man heute fast auch manchmal so sagen, aber damals war es ganz besonders so. Und die Auswirkungen können wir dann im Buch Richter lesen. Aber es gab auch Ausnahmen. Nicht alle handelten nach diesem Prinzip, nicht alle liefen fremden Göttern nach und es gab Einzelne, die gegen den Strom schwammen. Und einige davon lernen wir im Buch Ruth kennen. Das kommt direkt nach Richter in der deutschen Bibel, denn es spielt in dieser Zeit, in dieser chaotischen Zeit. Vordergründig handelt es sich um eine schöne oder ja, dramatische Familiengeschichte, die man vielleicht zu einer Netflix-Serie ausbauen könnte, also so ähnlich wie Chosen und was man da alles hinzudichten kann. Aber die Bibel ist sehr trocken, nur 4 Kapitel und nur das Wesentliche. Aber im Hintergrund ist Gott am Werk und zieht die Fäden, ohne dass die Beteiligten es so richtig begreifen. Und da taucht ein Begriff auf, der alle 4 Kapitel des Buches durchzieht. Von dem, was wir jetzt gerade gesungen haben, dieser Begriff Gnade und in unterschiedlichen Bedeutungsvarianten. Wir haben jetzt so eine Vorstellung, was Gnade bedeutet, aber der hebräische Begriff Chesed hat eine so vielfältige Bedeutung, dass er gar nicht mit einem deutschen Wort wiedergegeben werden kann. Also Chesed bedeutet auch nicht nur Gnade, sondern auch Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Verbundenheit, Gunst. Der Begriff beschreibt grundsätzlich die Zuwendung des Würdigen zum Unwürdigen, des Hohen zum Niedrigen, des Starken zum Schwachen und umfasst all das eigentlich, was wir unter Erlösung, was die Erlösung meint, einschließlich Zuverlässigkeit und Treue. Also ihr seht, ein sehr umfangreicher und auch zentraler Begriff im Alten Testament und in der ganzen Bibel. In 2. Mose 15, Vers 13, da sagt Mose über Gott, du hast durch deine Gnade, auch hier steht der Begriff Chesed, geleitet dein Volk, das du erlöst hast. Du hast durch deine Gnade geleitet dein Volk, das du erlöst hast. Und genau das haben Ruth und ihre Schwiegermutter erlebt. Gott hat sie beide geleitet durch seine Gnade inmitten dieser Richterzeit, inmitten dieses Chaoses. Und da stellt sich die Frage, wie hat Ruth jetzt diese Gnade erlebt und wie erleben wir sie heute? Darum soll es gehen. Wer hat das Buch Ruth schon einmal gelesen? Also, ja, dann könnte ich ja fast alles voraussetzen, aber das will ich nicht. Wer es gelesen hat, heißt es auch noch lange nicht, dass es richtig verstanden hat. Also auf jeden Fall. Soll es nur hier um einige Szenen gehen, also könnt ihr dann zu Hause nochmal die 4 Kapitel lesen, also ist so eine schöne Nachmittagslektüre, viel spannender als eine Fernsehsendung. Das Erste, was Ruth erlebt hat, ist Führung durch Gottes Gnade. In Israel herrschte Hungersnot, Elimelech und seine Frau Naomi entschlossen sich mit ihren beiden Söhnen, nach Moab auszuwandern, denn dort gab es genügend Nahrung, doch es lief nicht alles nach Plan. Sie hatten zwar dort genügend zu essen und ihre beiden Söhne fanden die Liebe ihres Lebens, ihr Glück unter den Moabitern. Doch das Glück hielt nicht lange, denn bald darauf starb Elimelech und wenige Jahre später auch die beiden Söhne, sodass Naomi und ihre Schwiegertöchter, Orpa und Ruth heißen die, nun Witwen waren. Und dann nach 10 Jahren, sie waren 10 Jahre, also mindestens in Moab, da zog es Naomi wieder zurück in ihre Heimatstadt Bethlehem, wo sie herstammten. Und denn dort gab es inzwischen wieder Brot, das hatten sie mitbekommen. In Begleitung ihrer beiden Schwiegertöchter machte sie sich auf den Weg nach Bethlehem. Das sind so circa 80 Kilometer von Moab nach Bethlehem, also schon ein strammer Fußmarsch. Und allerdings war ihr Leben, ihre Perspektive ziemlich hoffnungslos. 3 Frauen, 3 Witwen kommen wieder zurück und mit nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die eine Kutsche hinterher begleitet, dass sie begleitet wurden von einem Lastwagen oder sonst was mit ihren Hab und Gut. Ich denke, dass die nicht viel gehabt haben. Nicht mehr, als sie auf dem Leib getragen haben. Also ihre Zukunft war ungewiss und Naomi war alt und konnte ihren Schwiegertöchtern nichts mehr bieten. Und darum forderte sie beide unterwegs auf, doch nach Moab zurückzukehren, zu ihren Familien. Zuerst gab es Widerstand, aber Orpa kehrte dann um, aber Ruth bestand fest darauf, sie zu begleiten und bei ihr zu bleiben. Und dieser treue Schwur, der ist vielleicht am bekanntesten aus diesem Buch und der wird auch häufig bis heute als Hochzeitstext gewählt oder als Brautext. Ruth 1, 16 bis 17, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Eine wunderschöne Aussage, wenn das ein Mann zu einer Frau sagt oder eine Frau dann zu ihrem Mann. Das ist eine tolle Basis. Möge es auch so bleiben. Ja, auf jeden Fall. Was hier vordergründig wie eine rührende Familiengeschichte aussieht, ist in Wirklichkeit Gottes Führung durch Gnade. Gott stellte schon unterwegs die Weichen für ihre Zukunft, als sie noch gar nichts davon bemerkten. Für Naomi, indem er ihr Ruth zur Seite stellte, für sie sorgt, obwohl Naomi selber dachte, und das ist das Interessante, dass sie von Gott verstoßen oder verlassen sei. Sie sagt, die Hand des Herrn sei gegen sie an einer Stelle und an anderer Stelle. Der Allmächtige hat ihr Böses getan. Also sie war verbittert und wollte dann lieber Mara, das heißt die Bittere, die Verbitterte, heißen, als sie zurückkam und nicht mehr Naomi. Naomi heißt die Liebliche. Also sie war wirklich sehr verbittert. Dabei hat Gott schon gewirkt, als sie es noch gar nicht so richtig realisierte. Dann für Ruth. Sie kommt in ein fremdes Land, müssen wir uns mal vorstellen, eine Moabiterin. Sie kommt aus Moab, aus einem völlig fremden Land, zu fremden Leuten, als Moabiterin nach Israel. Das war eigentlich ein Skandal. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Schalke-Fan im Dortmunder Block Platz nimmt. Also ist es vielleicht nur für Fußballfans. Das heißt, das geht gar nicht. Umgekehrt auch nicht. Also Bayern-Block ist vielleicht noch, etwas entspannter, aber es geht gar nicht. Das heißt, wie wird sie aufgenommen? Das war ihre Frage, was erwartet sie? Und trotzdem trifft sie eine klare Entscheidung für Naomi und sogar für den Gott Israels. Beiden will sie treu bleiben bis an ihr Lebensende und diesen Entschluss bekräftigt sie durch einen Schwur. Der Herr tue mir dies und das, wenn ich nicht das mache. Also so selbst sogar eine Art Selbstverfluchung, wenn man so will. Wenn ich das nicht mache, dann soll mir der Herr das und das tun. Das ist eine Formel, die einen Schwur ausdrückt im Alten Testament. Beeindruckend ist vor allem Ruths Glaubensgeschichte oder Glaubensentscheidung. Denn ihre Schwägerin, die war nach anfänglicher Euphorie zu den Göttern nach Moab zurückgekehrt. Und mit diesen Göttern wollte Ruth nichts mehr zu tun haben. Jetzt fragen wir uns, war ihre Entscheidung so eine Momententscheidung im Überschwang ihrer ihres Mitgefühls gegenüber Naomi, war das eine Gefühlsentscheidung oder nicht? Könnte man uns jetzt, wäre jetzt eine gute Frage in der Bibelgruppe, kam aber nicht, aber ist mir jetzt so gerade gekommen. Ich denke nicht, denn diese Entscheidung war von Gott vorbereitet. Sie sagt hier, dein Gott ist mein Gott. Aber woher kannte sie überhaupt den Gott Israel? Sie kannte sicher Chemosh, das war der Hauptgott der Moabiter, aber Jahwe, den Gott Israels, wie hatte sie ihn überhaupt kennengelernt? Ich denke, sie lebte ja in einer Familie von Israeliten, in der Gott verehrt wurde. Elimelech heißt übersetzt, Gott ist mein König. Und sie muss also in Moab schon gemerkt haben, dass der Gott Israels der wahre Gott ist. Und ich denke, Gott hat da schon zu ihr gesprochen, hat an ihr gewirkt. Und jetzt am entscheidendsten Wendepunkt ihres Lebens traf sie eine klare und endgültige Entscheidung, die aber von Gott vorbereitet war. Gott hatte sich ihr schon zugewandt, bevor sie sich Gott zugewandt hatte. Das ist das, was eigentlich Gnade auch meint. Das ist Gnade, diese liebevolle, unverdiente Zuwendung Gottes, des Höheren zum Niedrigen, des Starken zum Schwachen. Das hat sie erlebt. Und ich bin überzeugt, ich bin persönlich überzeugt, dass jede Glaubensentscheidung eine Vorgeschichte hat und die wenigsten Bekehrungen einfach nur spontan sind. Auch wenn sie vordergründig vielleicht so aussehen. Gott ist im Hintergrund schon aktiv durch seine Gnade, bevor ein Mensch eine Entscheidung trifft. In manchen christlichen Kreisen, vor allem im Pietismus, da habe ich diesen Begriff kennengelernt, einer vorlaufenden Gnade oder einer vorausgehenden Gnade. In dem Sinne, dass Gott Menschen und Ereignisse, Gott Menschen und Ereignisse vorbereitet und ordnet, plant, ohne dass der Mensch es bemerkt, geschweige denn einen Einfluss darauf hat. Und das sehen wir hier beim Buch Ruth ganz deutlich. Das habe ich auch so persönlich erlebt. Das ist schon natürlich zig Jahre her, über 40 Jahre, aber trotzdem bin ich immer wieder beeindruckt, wie Gott in meinem Leben gewirkt hat. Vor kurzem war ich auf der Beerdigung eines Menschen, der für meine Glaubensentscheidung eine große Rolle gespielt hat. Er hat mir von Jugend an Jesus nahegebracht. Ich war bei ihm schon in der Jungschar und auch später hat er ja, mich und andere junge Leute mitgeschleppt zu Evangelisationen. Die gab es damals, Zeltmissionen, und das war hier in der Gegend ganz groß. Er hat uns zu Hause abgeholt und wieder nach Hause zurückgefahren. Und oft gab es nächtliche Gespräche über den Glauben im Auto. Ich muss zugeben, meine Motivation war nicht immer so astrein, denn ich kam raus aus dem Dorf, traf dort auch Freunde und die Töchter des Landes. Das war auch natürlich ein gewisser Anreiz, dahin zu gehen. Und doch habe ich bei diesen Veranstaltungen immer wieder was von Jesus gehört, habe mal ein Buch gekauft und dies und jenes, immer wieder einen Impuls bekommen. Und ohne dass er mich mitgenommen hätte, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht so erlebt. Meine Entscheidung für Jesus habe ich aber nicht bei ihm getroffen, sondern dann bei jemand anders, bei einer anderen Evangelisation, wo er gar nicht, ich weiß nicht, ob er dabei war, aber wo er da keinen Einfluss in dem Sinn hatte. Aber durch seine Bemühungen wurde meine Entscheidung vorbereitet. Und er hat gesät, ein anderer hat die Frucht geerntet, wenn man so das sagen will. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, seid nicht frustriert, wenn ihr keine Frucht sät, wenn ihr euch um Menschen bemüht und bemüht und es tut sich einfach nichts und ja, jahrelang, vielleicht jahrzehntelang, aber vielleicht bist du einfach dazu berufen zu säen. Letztlich ist es egal, wer sät und wer erntet, denn entscheidend ist Gott, der das Wachstum gibt. So steht es in 1. Korinther 3. Also Geduld haben, die Frucht, die der Weizen wächst auch ja nicht von heute auf morgen, das braucht seine Zeit, aber wenn jemand nicht sät, dann kann auch keine Ernte erfolgen. Also betrachten wir das nicht als unnütz oder frustrierend. Aber es sind nicht nur die großen Entscheidungen, in denen Gott führt, es sind die alltäglichen Dinge, in denen Gott durch seine Gnade am Werk ist. Und das sehen wir hier im Buch Ruth. Zum einen, Naomi und Ruth kehrten genau zur richtigen Zeit zurück, nämlich zur Zeit der Gerstenernte. Das bedeutete, sie konnten was zu essen bekommen, denn Gott hatte vorgesorgt, er hatte im Gesetz bestimmt, dass die Armen, Witwen, Waisen und die Fremden, dass die berechtigt waren, auf den Feldern Ähren aufzulesen. Und es war verboten für die Erntearbeiter, Nachlese zu halten. Das war für diese Personengruppe vorbestimmt. Könnt ihr nachlesen in 5. Mose 24 und an anderen Stellen. Also das wusste jeder. Und deshalb hatten sie das Recht, das zu machen. Dann ging Ruth auf irgendein Feld. Sie ging hin, um aufzulesen. Und das ist auch so ein schöner Vers in Kapitel 2, Vers 3. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas. Also hier steht das wirklich das Wort zufällig. Und das heißt, Gott hatte sie an den richtigen Ort geführt und zum richtigen Landbesitzer. Denn Boas war zufällig ein Verwandter der Familie und ein gütiger, freundlicher Mensch. Und ich denke, wenn wir an Jesus glauben, dann stehen wir unter der Führung der Gnade Gottes, auch wenn wir es vielleicht gar nicht so merken, weil Jesus in jedem Augenblick unseres Lebens bei uns ist, ja sogar in uns wohnt. Er führt dich, auch wenn du ihn nicht bemerkst, er zieht die Fäden im Hintergrund, auch wenn dein Leben vielleicht vordergründig chaotisch aussieht. Er hat nicht die Kontrolle verloren über dein Leben, ganz egal, wie es da aussieht. Unser Leben ist nicht vom Zufall abhängig, sondern von Gottes Führung. Und das ist schön, wenn wir das wissen. Das sagt uns Gottes Wort. Auch wenn du Dinge erlebst, die du nicht verstehst oder durch Schicksalsschläge verbittert bist wie Naomi. Gott weiß es. Wer kennt noch die Jahreslosung von diesem Jahr? Genau, du bist ein Gott, der mich sieht. Genau das, darum geht es. Gott weiß es, Gott sieht uns, auch wenn wir es vielleicht gar nicht so realisieren. In Jeremia 29, Vers 11 steht ein wunderbarer Vers, den sollte man eigentlich auswendig können. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das ist Gottes Ziel, dass er uns Zukunft und Hoffnung gibt, auch mitten durch Leid und Nöte und Chaos und so weiter. Und das haben Naomi und Ruth erlebt und das dürfen auch wir erfahren. Das Zweite, was Ruth erlebt hat, ist Bewahrung durch Gottes Gnade. Die Ankunft von Naomi und Ruth in Bethlehem, die wurde gleich zum Stadtgespräch, besonders unter den Frauen. Ich sage jetzt da nicht mehr dazu, aber das steht tatsächlich da, also als ich das mit meiner Frau darüber gesprochen habe, habe ich gesagt, ja, das hast du jetzt wieder so. Nein, das steht tatsächlich da. Also, dass die Frauen haben gesagt, ist das die Naomi? Ja, nun könnte man, ich weiß nicht, ob ich das richtig interpretiere, aber man könnte so sagen, ist das nicht die, die davonlief, als es eng wurde? Und dann noch bringt sie eine Schwiegertochter mit, eine aus Moab von unseren Feinden. Da gab es sicher viel Gerede. Was mag Ruth wohl gedacht haben, als sie dort ankam? Ach, wo bin ich da nur hingeraten? War meine Entscheidung wirklich richtig, da mitzugehen? Aber wir sehen hier, sie ließ sich nicht durch das Geschwätz beeindrucken. Sie konzentrierte sich auf das Notwendige. Das war die Suche nach Arbeit. Sie sagt, ich möchte gerne aufs Feld gehen und etwas von den Ähren mit auflesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gnade finden werde. Das ist ein schöner Ausdruck, dass sie einfach sich Gottes Führung unterstellt. Und sie unterstellte sich Gottes Führung, war aber auch bereit, hart zu arbeiten. Also Gnade heißt nicht im Liegestuhl einfach nur sich bescheinen zu lassen, sondern Gnade kann auch harte, beinhaltet auch Arbeit. Sie arbeitete von morgens bis abends. Ihr Fleiß sprach sich schnell in Bethlehem herum. Nein, sie war keine ausgewanderte Schwäbin, sondern einfach eine Frau, die bereit war zu dienen. Aber diese Dienstbereitschaft, worauf ich jetzt hier hinaus will, war sehr gefährlich. Denn sie war Witwe, sie war eine schutzlose Frau und dazu noch eine Moabiterin, mit der man machen konnte, was man will. Sie traut sich auf ein Feld, auf dem viele junge Männer arbeiteten und ein Auge auf die Frauen warfen. Zu einer Zeit, Rückblick, in der jeder machte, was seinen Augen gefiel. Es muss da schon Übergriffe gegeben haben, denn mehrmals betont Boas, was er zu ihrem Schutz unternommen hat. Er sagt, oder er befiehlt seinen Knechten, sie nicht anzutasten und sie nicht zu belästigen. Und er empfiehlt Ruth, nicht auf das Feld eines anderen zu gehen, sondern sich zu seinen Mägden zu halten. Also Boas war ihr Beschützer. Aber in Wirklichkeit war es nicht er, sondern Gott. Gott schenkt seine bewahrende Gnade durch Boas. Und es gibt so einen wunderschönen Dialog zwischen Ruth und Boas, Kapitel 2, Vers 12 und 13. Da sagt Boas, der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Ein wunderbarer Ausdruck. Und dann sprach Ruth, antwortete Ruth darauf, lass mich Gnade vor deinen Augen finden, mein Herr, denn du hast mich getröstet und deine Magd freundlich angesprochen und ich bin doch nicht einmal wie eine deiner Mägde. Und da steht ein wunderschönes Bild dahinter, das an mehreren Stellen der Bibel vorkommt, nämlich so wie die Adlermutter ihren Jungen unter ihren Flügeln Schutz und Geborgenheit schenkt, so wendet sich Gott jedem zu, der Zuflucht bei ihm sucht. Seine Gnade ist unser Schutz. Das finden wir häufig auch im Alten Testament. Ich lese mal eine Stelle. Ich hoffe, es wird euch nicht zu viel, aber da müsst ihr jetzt durch. 5. Mose 32, Vers 11. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Mit ihm ist Jakob, das heißt das Volk Israel, gemeint. Gott vergleicht sich mit einem Adler, der seine Flügel schützend ausbreitet über seine Jungen. Oder den bekannten Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzen und so weiter, da heißt es in Vers 4, er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Was für eine wunderbare Zusage. Und Jesus gebraucht ein ähnliches Bild, nämlich von der Henne und ihren Küken. Wer kennt die Stelle? Matthäus 23, Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und dann dieser dramatische Schluss, aber ihr habt nicht gewollt. Das ist das Dramatische hier. Aber das ähnliche Bild. Ja, eine Frage vielleicht an die Ü-60-Jährigen, falls welche da sind. Ich kann es nicht so einschätzen. Oder zumindest die mit einer frommen Tradition. Wer kennt das alte Abendgebet für Kinder? Breit aus die Flügel beide. Ja. Okay, ja, ich glaube, man müsste dann, ja, nee, okay, breit aus die Flügel beide, o Jesu, meine Freude, und nimm dein Küchlein ein. Küchlein ist so ein altdeutscher Begriff für Küken. Also es ist hier an diese Aussage von Jesus angeknüpft, und nimm dein Küchlein ein, will Satan es verschlingen, so lass die Englein singen, dies Kind soll unverletzt sein. Haben wir auch oft mit unseren Kindern gebetet. Es stammt aus einem Abend, das ist hat nicht irgendjemand halt so als Gebet, als Abendgebet in dem Sinn erfunden. Es stammt aus dem Abendlied von Paul Gerhardt, Nun ruhen alle Wälder. Lest mal das ganze Lied. Ich kann mich kaum mehr an meine Kindheit erinnern, aber eins weiß ich, dass meine Mutter jeden Abend dieses Gebet mit mir gebetet hat, als sie mich zu Bett gebracht hat. Und das ist so, gehört zu meiner DNA fast, dieses Gebet, breit aus die Flügel beide. Auch wenn es vielleicht für manche jetzt was kitschig ist, so lass die Englein singen. Aber die Engel sind Boten Gottes, also unterschätzen wir das nicht. Es stimmt in seiner Aussage, auch wenn man weiß, dass Paul Gerhardt den Großteil seiner Kinder schon im Kindesalter, teilweise im Säuglingsalter verloren hat. Also das war nicht nur einfach so ein Liedvers. Ja, und in dem Lied lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, da heißt es in einer Zeile, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Auch da dieses wunderbare Bild. Ich denke, wenn wir sehen könnten, wie oft Gott uns schon bewahrt hat, ohne dass wir es gemerkt haben, ich glaube, wir würden staunen. Ich denke da an manche riskante Überholmanöver auf dem Weg nach Pforzheim. Eine Minute früher oder später, dann hätte es gekracht. Und ich weiß nicht, wie viele Engel da aktiv waren, aber ich kann mir es schon vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen mit etwas Fantasie, dass vielleicht im Himmel ein Film abläuft über unser Leben und die Momente ja, in Zeitlupe vielleicht wiederholt werden, wo Gott uns bewahrt hat. Dass wir das sehen aus der Sicht Gottes. Es steht nicht in der Bibel, das ist nur jetzt meine Fantasie. Ich meine, zwischen der Zeit, dass wir bei Jesus sind, wenn wir nicht gerade bei der Entrückung dabei sind und bis zu unserer Verwandlung bei seiner Wiederkunft, da ist ja eine Zeit und da ist ja viel Zeit für solche Sachen. Also, das ist jetzt keine zuverlässige Exegese, aber ja, auf jeden Fall, im dritten Kapitel macht Ruth Boas einen Heiratsantrag. Ruth macht Boas einen Heiratsantrag. Und zwar sagt sie, ich bin Ruth, deine Magd. Und das wird nicht in allen Übersetzungen so wiedergegeben, aber eigentlich heißt es hier, so breite deine Flügel über deine Magd. Das war ein Ausdruck, denn du bist ja der Löser. Und das war ein Ausdruck, Boas hatte ihr vorher gewünscht, möge Gott seine Flügel über dir breiten. Und nun ist sie geschickt und sagt, du kannst deinen eigenen Wunsch jetzt erfüllen, indem du mich heiratest. Also, war nicht dumm. Aber wie kam sie jetzt dazu? Das war keine plumpe Anmache, sondern es gehört zum dritten Punkt, wie Ruth Gottes Gnade erlebt hat, nämlich Erlösung durch Gottes Gnade. Als Naomi erfährt, auf welchem Feld Ruth gearbeitet hat, da schöpft sie neue Hoffnung, denn Boas gehört zu ihren engen Verwandten und damit zum Kreis der sogenannten Löser oder Erlöser. Das ist das gleiche Wort, Goel im Hebräischen. Und das Gesetz der sogenannten Levirats-Ehe oder Schwagerehe, das regelte, dass keiner der Stämme Israels untergehen sollte. Und deshalb war der Verwandte eines Verstorbenen verpflichtet, eine kinderlose Witwe zu heiraten, um Kinder im Namen seines Verwandten großzuziehen und den Familienbesitz, der den Besitzer gewechselt hatte, zurückzukaufen. Und genau das war hier der Fall. Naomi überträgt dieses Recht, eigentlich war Naomi ja die Witwe, aber sie überträgt dieses Recht auf Ruth, weil sie zu alt war, also ja, um ja, Kinder zu zeugen und so weiter. Und sie schlägt ihr vor, wie sie Boas an diese Pflicht erinnern kann, Kapitel 3. Also Ruth macht einen Heiratsantrag und Boas geht darauf ein, beziehungsweise übernimmt diese gesetzliche Pflicht. Es geht hier also nicht zuerst um die große Liebe, also das wäre jetzt für Netflix ein gewisses Problem. Es geht nicht um die große Liebe, sondern es geht um die Übernahme von Verantwortung. Es geht nicht nur ums Mädle, sondern auch ums Äggerle, mal schwäbisch gesagt. Ja, die Liebe war sicher auch vorhanden oder die kam erst hinterher. Es gab nur noch ein Problem. Boas wusste, dass da noch ein anderer Verwandter da war, der näher verwandt war als er. Aber er versprach, das schnell zu regeln und die Verhandlung zu übernehmen. Das Tor der Stadt war damals Gerichtsplatz, Handelsplatz und Immobilienbörse in einem. Boas verhandelte geschickt, er bot zunächst das Grundstück des verstorbenen Elimelechs zum Kauf an und dazu war der Verwandte bereit. Aber nun verband er den Erwerb des Grundbesitzes mit der Heirat Ruths. Und da kam der Verwandte ins Grübeln, welche Auswirkungen das auf seine Familie haben würde, und er kapitulierte. Nun war der Weg frei für Boas, er schloss den Kaufvertrag über das Grundstück und nahm Ruth zur Frau. Ruth wurde schwanger und gebar einen Sohn, der hieß Obed. Obed heißt Diener. Obed, das war der Vater Isais. Isai können wir vielleicht noch, die Bibelleser. Wer war Isai? Der Vater Davids, der Vater des Königs Davids, Ruth war also die Großmutter von David. Und deshalb endet das Buch mit einem Stammbaum. Ruth, eine Moabiterin, erscheint im Stammbaum von König David und damit auch im Stammbaum von Jesus. Matthäus 1, Vers 3 sehen wir den Stammbaum und da heißt es, da erscheint diese Ruth. Sie gehört zu den drei Frauen im Stammbaum von Jesus, die nicht aus dem Volk Israel stammen. Wer kennt die anderen zwei? Rahab, genau, und Tamar. Ja, meine Frau weiß das, ja, also die pietistische Erziehung. Ja, weil der Glaube einfach wichtiger war als die Volkszugehörigkeit. Boas ist ein Bild auf den vollkommenen Erlöser, auf Jesus Christus. Denn sein Name bedeutet, in ihm ist Stärke. Er hat den Kaufpreis für uns bezahlt und schenkt jedem, der in ihn glaubt, Zukunft und Hoffnung. Und im Buch Ruth wird dafür ein schöner Begriff gebraucht, nämlich Ruhe finden. Das ist das, was wir im Urlaub ja wollen, aber da ist noch viel mehr gemeint. Denn es war die Absicht von Naomi, das heißt, das sagt sie zu Ruth, meine Tochter, ich will dir einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht. Und damit meinte sie ein Zuhause bei einem guten Mann, eine Familie und das fand Ruth bei Boas. Ja, und diese Ruhe, nach der wir uns sehnen, die hat Jesus den Erlösten versprochen. Matthäus 11, 29 heißt es, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Und die finden wir in der Gemeinschaft mit Jesus, in der Gemeinschaft mit ihm. Dazu brauche ich nicht zwingend einen Mann oder eine Familie, einen ruhigen Mann und ruhige Kinder, ist sowieso schwierig oft, aber das ist nicht zwingend, das ist nicht vom Familienstand abhängig. Wichtig ist höchstens, dass wir Teil der Familie Gottes sind, der Gemeinde. Denn Gemeinde ist in gewissem Sinn ein Zuhause der Kinder Gottes, ein Ruheplatz für Leib und Seele. Also nicht in erster Linie eine Dienstgemeinschaft, das gehört natürlich auch dazu, aber wo wir zur Ruhe kommen können bei Gott und bei ihm. Das ist auch der Sinn des Gottesdienstes. Nicht, dass wir hier Action veranstalten, sondern dass wir zur Ruhe kommen bei ihm, dass unsere Seele, unser Körper, unser ganzer Mensch zur Ruhe kommt. Erlösung geschieht, ja, die Ruhe der Erlösten durch Christus erfahren wir jetzt schon, aber erst recht, wenn wir bei ihm sind. Die ewige Ruhe, die finden wir nicht auf dem Friedhof in Nagold, Epphaus oder sonst irgendwo, sondern im neuen Jerusalem, in der Stadt Gottes, in der Jesus das Zentrum ist. Das ist der rechte Ruheplatz für Leib und Seele. Darauf freue ich mich jetzt schon. Erlösung geschieht durch Gottes Gnade und die hat einen Namen, Jesus Christus. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Damit ist Jesus gemeint, der in die Welt gekommen ist, um alle Menschen zu erretten. Und durch Jesus zeigt sich Gottes Liebe, Barmherzigkeit, Güte, Treue, Verbundenheit, Erlösung und was sonst noch alles die Gnade ausmacht. Er ist unsere Stärke und unsere Hoffnung ist er. Jesus ist es, der uns führt, der uns bewahrt, der uns erlöst hat, damit wir ein Zuhause finden bei ihm. Er hat die Wohnung schon, er ist schon dabei, die Wohnung einzurichten. Johannes 14 heißt es. Und er wartet darauf, bis wir kommen. Ja, Gottes Gnade trägt dich durch, wie chaotisch dein Leben auch sein mag oder noch werden mag. Wir wissen nicht, was morgen ist, aber wir wissen, dass Jesus uns ans Ziel bringt und uns auf dem Weg dahin beschützt und uns vollkommen erlöst bei seiner Wiederkunft. Wenn das kein Grund ist, jeden Tag voller Dankbarkeit den Tag zu beginnen, dann weiß ich auch nicht. Amen.